Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Und ich sag Dienstpflicht und ihr sagt nein, bitte, bist du verrückt? Auf keinen Fall. Ich möchte gerne selbst entscheiden, ob ich der Gesellschaft was zurückgeben möchte und ich möchte dazu nicht vom Staat verpflichtet werden. Oder ihr sagt, hey, warum eigentlich nicht? Damit kann man doch vielleicht auch den gesellschaftlichen Zusammenhang stärken. Die Idee zu dieser Dienstpflicht, die kommt von Annegret Kramp-Karrenbauer, Verteidigungsministerin und Parteichefin der CDU. Ihr Gedanke dahinter, junge Menschen sollen in gesellschaftlich relevanten Bereichen arbeiten, um die Gesellschaft wieder so ein bisschen zu kitten. Ja? Ein Pro und Contra dazu mit zwei jungen Politikern gibt's im frischen Podcast vom Update heute am Donnerstag, den 28. November. Außerdem gucken wir uns an, was geplant ist im kommenden Jahr, und zwar am 12. Juni. Da soll es ja im Endeffekt eine riesengroße Unterschriftenaktion geben zu diversen Petitionen im Olympiastadion in Berlin. Charlotte Roche ist Mitorganisatorin und sie sagt, diese Veranstaltung ist wichtig im Sinne der Mitbeteiligung.
Ich habe großes Vertrauen in die Politik, aber ich finde es auch richtig gut, wenn Bürgerinnen sich beteiligen und sagen, guck mal, das haben wir gelernt. Wir wollen gerne, dass dieses und jenes jetzt schnell umgesetzt wird, damit die Luft frischer ist für unsere Kinder. Als Beispiel. Vielleicht geht es dann einfach ein bisschen schneller.
Also, das ist eine Erklärung. Es gibt auch Kritik an dieser Veranstaltung. Und welche das ist, worauf die sich begründet, das erklärt euch unser Reporter Vassili Gollot noch genauer. In der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Nach der Schule kann man ja vieles machen oder auch gar nichts. Man kann reisen, eine Ausbildung, man kann an die Uni oder anfangen zu jobben. Also es gibt schon so die ein oder andere Option. Ne? CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat eine ganz andere Idee. Und zwar erstmal ein Jahr lang was tun für die Gesellschaft. Die CDU diskutiert heute über das Dienstjahr bzw. die Dienstpflicht. Also das bedeutet, junge Menschen sollen nach der Schule zum Beispiel arbeiten in der Pflege, bei der Feuerwehr oder auch bei der Bundeswehr. Das erinnert so an der einen oder anderen Stelle an die Wehrpflicht, ne? Oder an den Zivildienst. Nur beide Dienste sind ja ausgesetzt seit 8 Jahren. Caroline Born bei uns aus dem Deutschlandfunk Nova Team gibt uns jetzt nochmal einen Überblick, was da eigentlich alles passiert ist in den vergangenen Jahren. Caroline, sagt dir das eigentlich noch was, dieses Wort Wehrpflicht?
Also ich bin Jahrgang 91 und meine Freunde, die mussten damals noch zur Musterung. Also natürlich nur die Männer, das hat jetzt mit Gleichberechtigung nicht so viel zu tun gehabt, aber auch unter den Männern war der Grundsatz der Gleichberechtigung immer weniger gewahrt, weil total viele von ihnen ausgemustert wurden, weil die Bundeswehr einerseits nicht mehr so viel Personal gebraucht hat, aber das Personal, das sie gebraucht hat, sollte auch sehr speziell ausgebildet sein, zum Beispiel für spätere Auslandseinsätze. Manche haben natürlich auch darauf spekuliert, dass sie durch dieses Raster fallen. Und die andere Möglichkeit war, dass man den Dienst verweigert hat. Ich habe das vorhin nochmal beim Kollegen nachgefragt und der hat erzählt, er hat damals noch in seine Schreibmaschine getippt, dass er aus moralischen Gründen keine Waffe in die Hand nehmen kann.
Ja, solche Geschichten kenne ich auf jeden Fall auch noch. Aber dafür gab es ja dann eben den Zivildienst, ne?
Genau, also wer verweigert hat, der musste Dienst bei einem gesellschaftlichen Träger leisten. Zum Beispiel Fahrdienste für Senioren oder so Hausmeistertätigkeiten oder mit Menschen mit Behinderung arbeiten.
Also dann doch in etwa so wie das, was eben jetzt in der Diskussion ist. Warum hat man sich denn damals überhaupt dagegen entschieden?
Das war damals schon eine längere Debatte über den Dienst beim Bund. Also der Wehrdienst gehörte quasi zum Markenkern der Union. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich lange dafür ausgesprochen mit dem Argument, der Wehrdienst sei so eine Klammer zwischen Gesellschaft und Streitkräften. Also dass dadurch noch mehr Menschen mitbekommen haben, was überhaupt in der Armee passiert. Es ist ja auch heute immer wieder ein Kritikpunkt, dass die Bundeswehr nur noch sehr wenig in die Gesellschaft eingebunden ist. Zuerst hatte man sich eben überlegt, verkürzen wir den Wehrdienst auf 6 Monate. Aber der damalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg hat sich dann doch dafür entschieden, ab Sommer 2011 den Wehrdienst auszusetzen.
Okay, das ist ein Unterschied, ne? Dieser Wehrdienst ist ausgesetzt, aber nicht abgeschafft.
Genau, also er steht noch im Grundgesetz. Im Notfall könnte man ihn auch wieder aktivieren mit nur einer einfachen Mehrheit im Bundestag, was aber sehr unwahrscheinlich ist, weil die Bundeswehr gar nicht mehr die Strukturen hat für so viele Wehrdienstleistende, weil sie wurde ja auch im Rahmen der Aussetzung der Pflicht verkleinert, um damit auch Kosten zu sparen.
Und für die Zivis war es dann auch vorbei.
Genau, es sind damals 90.000 Zivi-Stellen weggebrochen. Darüber hat sich besonders der Gesundheits- und Pflegesektor beschwert, weil der Ersatz sozusagen, den es dafür gab, der BUFDI, also der Bundesfreiwilligendienst, der war einfach nur nicht so bekannt. Man kann ihn in verschiedenen Bereichen absolvieren, also sozial, pädagogisch, kulturell oder ökologisch. Und der kann zwischen 6 Monaten oder 2 Jahren dauern. Es gibt dafür ein Taschengeld und man kann ihn auch bis ins hohe Alter noch machen, also sogar Rentnerinnen und Rentner. Und es ist mittlerweile aber bekannter, also einen Freiwilligendienst machen ungefähr 100.000 Menschen im Jahr.
Aber eben freiwillig.
Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt an der Sache, dass da eben nicht zwangsweise Menschen eingezogen werden, sondern sich wirklich freiwillig dafür entscheiden. Ich denke mal, für manche ist es natürlich auch so, dass sie erstmal nach Orientierung suchen oder vielleicht keinen Job gefunden haben, aber andere richten da auch wirklich hohe Ansprüche dran, dass ihnen dieser Dienst auch etwas bringen soll. Und auch für die Bundeswehr ist es so, dass sie sich als Freiwilligenarmee jetzt um den Nachwuchs aktiv kümmern muss. Also immer wieder ist sie ja mit ihren Werbekampagnen in den Schlagzeilen. Jetzt zuletzt die YouTube-Serie Die Rekrutin, wo sie mal einen Einblick gibt in die Grundausbildung.
Dann lass uns jetzt nochmal zurückkommen zum Zwang. Was wird da gerade diskutiert?
Diese Idee kommt von der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer für ein Dienstjahr. Sie hat das aufgeschnappt bei einer Zuhörtour vor gut einem Jahr. Das war damals im Sommer, deswegen hatte man erst überlegt, ob das jetzt nur ein Sommerloch-Thema ist. Sie hat das Thema aber immer wieder gesetzt. Zuletzt heute bei einem Werkstattgespräch in der CDU-Zentrale in Berlin hat dabei auch Gegenwind aus ihrer eigenen Partei dafür bekommen. Jetzt möchte die CDU-Spitze verschiedene Modelle weiterentwickeln. Entweder freiwillig oder verpflichtend. Aber für eine Pflicht wäre es nötig, dass dafür das Grundgesetz geändert wird.
Und ob es die geben könnte, das ist eben fraglich. Infos zur Wehrpflicht, zum Zivildienst, zum Bundesfreiwilligendienst hat euch Caroline Born zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schule fertig und dann direkt Dienst leisten an der Gesellschaft. Darüber denkt gerade Annegret Kramp-Karrenbauer laut nach. Sie möchte eine Dienstpflicht einführen für junge Menschen. Und das kommt unterschiedlich gut an, auch innerhalb der CDU, dieser Vorschlag. Wir diskutieren drüber und zwar mit Marian Wendt von der CDU und mit Ria Schröder von den Jungen Liberalen. Und das sind ihre Positionen.
Ria Schröder ist 27 Jahre alt und Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Sie lehnt das Dienstjahr ab, weil sie der Ansicht ist, dass junge Menschen selbst entscheiden sollten, was sie mit ihrem Leben machen möchten. Marian Wendt ist 34 Jahre alt, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der Jungen Gruppe der Unionsfraktion. Er befürwortet eine Dienstpflicht. Er denkt, der gesellschaftliche Zusammenhalt könnte so gestärkt werden.
Also, das sind die Positionen. Dann starten wir mal Ladies First selbstverständlich. Frau Schröder, was stört Sie an der Dienstpflicht?
Die Debatte über die Einführung einer Dienstpflicht finde ich unanständig, weil davon das Signal ausgeht, dass ältere Politiker da eine Pflicht fordern, von der kein einziger von ihnen selber betroffen wäre. Also alleine das finde ich schon sehr kritisch. Und dann ist es so, dass ich der Überzeugung bin, dass junge Menschen alleine entscheiden können, wie sie ihr Leben leben wollen und nicht die Erziehung durch die Eltern dann durch die Erziehung durch den Staat ersetzt wird und da ein Jahr dann nochmal in den Dienst des Staates gesetzt werden muss, wenn man eigentlich gerade alleine und selber entscheiden darf.
Also es ist Ihnen zu bevormundend.
Absolut. Mhm.
Herr Wendt, Sie folgen dem Kurs Ihrer Parteichefin. Warum ist eine Dienstpflicht sinnvoll?
Also ich will zunächst auf Frau Schröder antworten. Es geht ja nicht um den Staat. Und das ist mein erstes Argument, warum ich für die Dienstpflicht bin. Es geht um die Gesellschaft. Ich finde, wer von dieser Gesellschaft so viel bekommt, so viel, was unser reiches Land doch ausmacht, kann auch einmal im Leben etwas zurückgeben, auch für sich etwas lernen. Und wenn man die Dienstpflicht, auch unser Modell, unseren Vorschlag richtig versteht, dann geht es nicht um die Wiedereinführung von irgendwelchen alten Dingen, die an die Wehrpflicht erinnern. Es geht um einen Dienst an der Gesellschaft, Männlein wie Weiblein, in allen Bereichen von Gemeinnützigkeit, Katastrophen und Zivilschutz, aber natürlich auch der Außen- und Sicherheitspolitik. Und das ist ein völlig neuer Bereich. Ich bin für die Dienstpflicht, weil sie unserem Land mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt verspricht, weil nicht jeder das macht, was er will, wonach er denkt, wonach er fühlt, das soll er auch machen im Leben, aber einmal auch an einem Punkt kommt, wo er sagt, ich tue etwas vielleicht für eine ganz andere gesellschaftliche oder soziale Ebene, ich lerne diese auch kennen und schaffe dadurch einen wirklichen gesellschaftlichen Zusammenhalt von allen sozialen Schichten, die sich sonst vielleicht nie begegnen würden im Leben. Und das zeichnet ja unser Land aus, nämlich einen Zusammenhalt.
Frau Schröder, können Sie der Argumentation folgen?
Also mir erschließt noch nicht, weshalb es einen staatlichen Zwang, Sie reden da von der Gesellschaft, Herr Wendt, aber es ist natürlich ein staatlicher Zwang, der da auferlegt wird. Zum einen, weshalb der gerade junge Menschen treffen soll. Das könnte man ja irgendwann im Leben auch machen. Vielleicht auch im Rahmen eines Sabbatical, was viele machen. Oder vielleicht auch nochmal, bevor man dann in die Rente eintritt, dass man sagt, noch ein Jahr gebe ich jetzt nochmal was zurück an die Gesellschaft. Aber dass es immer gerade die Jungen trifft, das ist ein Muster, was man an vielen Stellen in der Politik sieht, gerade bei der CDU. Und das finde ich sehr traurig, dass man was der Gesellschaft auch zurückgibt. Das ist was ganz viele junge Menschen auch freiwillig eben tun, im Freiwilligendienst, im FSJ, im FÖJ oder eben auch mit der ehrenamtlichen Arbeit in Vereinen. Und ich bin der Überzeugung, dass es sinnvoller wäre, dieses Engagement noch mehr zu investieren und dafür zu sorgen, dass sich zum Beispiel so ein freiwilliges soziales Jahr noch mehr Leute auch leisten können. Da würde ich sagen, ist ein Punkt, an dem man nachsteuern sollte politisch, die Freiwilligendienste attraktiver zu machen und noch mehr Menschen zu ermöglichen, daran teilzunehmen.
Also das ist jetzt dieser finanzielle Aspekt, den Sie auch ansprechen, der bestimmt auch eine Rolle spielt. Herr Wendt, wie sehen Sie das? Also wäre es nicht sinnvoller, zum Beispiel eben auch bei dem Freiwilligendiensten, beim Bundesfreiwilligendienst oder eben beim freiwilligen sozialen, ökologischen, kulturellen Jahr zu sagen, dann machen wir das vielleicht über einen finanziellen Anreiz, den wir steigern, attraktiver?
Zum einen geht es natürlich um die Fragestellung, was bekommen die Leute? Ganz klar, ja. Da sind die Bundesfreiwilligendienste sehr unterschiedlich vergütet bisher. Wir haben im THW Bundesfreiwilligendienstler 2000 Stellen. Da haben sich bisher 200 bis 300 beworben, auch in anderen Bereichen.
Technisches Hilfswerk ist das, ne?
Technisches Hilfswerk, genau. Wir schaffen also bisher mit dem bisherigen System, auch trotz finanzieller Anreize in anderen Bereichen, nicht diese Zahl, die wir eigentlich brauchen. Es geht auch darum, dass wir Kräfte gewinnen. Wir brauchen Fachkräfte in der Pflege, wir brauchen Fachkräfte im Zivil- und Katastrophenschutzbereich. Wir brauchen dort ehrenamtliches Engagement von Bürgern und Bürgern, damit wir diese gesellschaftlichen Leistungen, die wir anbieten, in der Sicherheit, in der Pflege, auch bei der Bundeswehr, dass wir das halten können. Und das ist auch ein zweiter wichtiger Aspekt, dass es natürlich nicht nur um Zusammenhalt geht, sondern auch klar darum geht, Bürger sollen sich und müssen sich für dieses Land engagieren. Und ein dritter wichtiger Punkt ist, ich vergleiche das so ein bisschen mit Schule. Schule hat nicht nur damit was zu tun, dass wir dort Leute für den Beruf ausbilden, sondern es geht auch darum, dass wir dort Staatsbürger ein Stück weit erziehen, die sich unserer demokratischen Gesellschaft auch ein Stück weit bekennen. Und das schafft auch eine Dienstpflicht, nämlich indem man es richtig gut macht, indem man sagt, sie haben einmal diese Position, wo sie arbeiten, und zum Zweiten gehört dazu auch eine gewisse Ausbildung dazu. Und dafür braucht es eine Dienstpflicht. Denn wenn alles nur freiwillig ist, das sehen wir bisher trotz auch vieler Anreize, erfüllen wir die Zahl nicht, die wir brauchen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht notwendig, dass alle einmal diesen Dienst tun. Sonst haben wir nämlich auch eine gewisse Ungerechtigkeit wieder im System.
Aber Herr Wendt, jetzt nochmal anders gefragt. Stehen wir als Gesellschaft wirklich so schlecht da, dass wir eine Dienstpflicht brauchen, um ihr etwas zurückgeben zu müssen?
Also ich glaube schon, dass wir uns ein Stück weit immer mehr auseinandertreiben. Wir haben immer mehr Ichlinge auch in unserer Gesellschaft, die an sich denken. Wo, in welchem gesellschaftlichen Bereich erleben Sie es heute noch, dass der Millionärssohn mit der Hausmeistertochter irgendwo mal in Kontakt kommen? Wo lernt man überhaupt als junger Mensch, wenn man aus einer mittleren oder oberen Schicht kommt, die Probleme auch von Arbeiterkindern kennen oder von Armutsbereichen? Wo lernt man das kennen? Und die größte Errungenschaft bei der Wehrpflicht, ich will die Wehrpflicht nicht zurück in dieser Form, ganz klar, aber dort war doch ein großer Vorteil, dass auf Stube, am Schießstand, im kameradschaftlichen Sinne, 8 Leute zusammengeschmissen wurden, vom Millionärsohn bis zum Hausmeistersohn, und die einfach mal ein Jahr lang als Team, als Kameradschaft zusammen gedient haben. Und das prägt die ein Leben lang. Und da hat der Staat schon die Aufgabe der Gesetzgeber, unsere Gesellschaft ein Stück weit zu steuern, zu lenken, auch mit einer Dienstpflicht.
Frau Schröder, ich habe Sie nicht vergessen. Ich habe noch eine Frage an Sie.
Oder wollen Sie noch mal direkt eingehen, was Herr Wendt gesagt hat? Denn zum einen Also muss ich sagen, das passiert einem vielleicht, wenn man als Abgeordneter im Deutschen Bundestag ist und in Berlin-Mitte die ganze Zeit unterwegs ist, dass man in so einer Bubble lebt. Aber ich erlebe das an vielen Stellen jeden Tag, sei das im Sportverein oder in der U-Bahn, dass ich da mit anderen Menschen zusammen bin. Ich bin auch zur Schule gegangen mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Schichten und habe da auch den Kontakt kennengelernt. Ich glaube, gerade das Vereinswesen, das will ich nochmal in den Vordergrund stellen, dass das eine Förderung bekommt, weil das eben der Ort ist, wo auch in unserer Gesellschaft Menschen zusammenkommen, unabhängig davon, aus welchem Elternhaus sie kommen, sondern gemeinsam Fußball spielen oder Hockey oder was weiß ich. Das ist wichtig, wo wir auch ein immenses Integrationspotenzial haben, auch von jungen Leuten, die geflüchtet sind beispielsweise. Und dass diese besser gefördert werden, das muss unser Anliegen sein und dass es eine große Anerkennung gibt. Aber das schafft man sicherlich nicht mit einer staatlichen Verpflichtung.
Also das heißt, Frau Schröder, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihr konstruktiver Vorschlag, wenn Sie schon das nicht sehen über eine Dienstpflicht, also der Gesellschaft wieder so einen gewissen Kitt zu geben, auch davon spricht ja Annegret Kramp-Karrenbauer, wäre für Sie im Endeffekt zum Beispiel Sportvereine zu fördern, um da etwas zu bewegen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.
Genau, also das Ehrenamt muss eine wichtige Rolle spielen. Das tut es in unserer Gesellschaft, das hält die Menschen zusammen. Ich will auch die Parteien beispielsweise da nicht ausnehmen, weil auch da viele Menschen aus ganz unterschiedlichen auch Altersbereichen zusammenkommen, auch aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Das ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, wo wir auch dafür sorgen müssen, dass das unterstützt wird und dass Menschen sich da auch angekommen fühlen, dass sie da mitmachen können, dass es da eine Offenheit gibt, wo sie eben miteinander ins Gespräch kommen und eben nicht nur zu Hause sitzen oder in ihrer eigenen Bubble sozusagen unterwegs bin.
Herr Wendt, noch eine abschließende Frage an Sie. Ich meine, Sie diskutieren diesen Vorschlag jetzt auf dem Werkstattgespräch der CDU. Für wie wahrscheinlich halten Sie das selbst denn, dass Sie das überhaupt ins Parteiprogramm bekommen?
Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Es gibt eine breite parteiliche Unterstützung. Und ich glaube, auch in der Gesellschaft gibt es einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Denn trotz aller Maßnahmen in Vereinen haben wir doch bisher den Effekt, dass das immer nur einen Teil des Landes betrifft, der sich engagieren will. Aber man muss manchmal die Leute auch zum Glück zwingen. Und wir haben auch nicht umsonst eine Schulpflicht. Ja, auch Schüler würden nie freiwillig mal Physik, Mathe oder vielleicht Englisch lernen.
Außerdem macht das Spaß. Das ist ein Problem von unserem Schulsystem, dass das der Fall ist.
Nein,
also
das ist natürlich eine menschliche Eigenschaft.
Die Versäumnisse, die wir an vielen Stellen haben, die kann man jetzt nicht mit so einer Zwangsverpflichtung von jungen Leuten ausgleichen.
Und dass man auch erst hinterher merkt, dass
es das ist. Die Versäumnisse auch in der Pflege und in der Verteidigungspolitik verantwortlich. Und dass das jetzt durch Zwangsarbeit von jungen Menschen ausgeglichen werden soll, aus meiner Sicht ist das ein Skandal. Und da muss man zum Beispiel im Bereich Pflege unbedingt nachbessern, anstatt da mit ungelernten Jugendlichen den Mangel an Pflegerinnen und Pflegern kompensieren zu wollen.
Also ich glaube,
da muss
die CDU
auch ihrer Verantwortung gerecht werden und an den Stellen nachbessern, wo es eben tatsächlich notwendig ist.
Ria Schröder von den Jungen Liberalen und Marian Wendt von der CDU mit einem Pro und Contra zur Dienstpflicht. Diese Idee kommt von Annegret Kramp-Karrenbauer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wisst ihr eigentlich schon, was ihr, schnell vorspulen, am 12. Juni 2020 macht, also im kommenden Sommer? Naja, es gibt zumindest eine Gruppe von Menschen, die weiß das ziemlich genau. Die wollen nämlich mit Zehntausenden anderen im Berliner Olympiastadion zusammenkommen und die Welt retten. Beratend unterstützt wird die Aktion von den Initiativen Fridays for Future und Scientists for Future. Klingt nach vielen engagierten Menschen, die was Gutes tun wollen. Aber es gibt jetzt auch ordentlich Kritik an dieser Aktion. Deutschlandfunk Nova-Reporter Wassili Gollert verfolgt diese Debatte für uns. Wassili, was ist denn eigentlich das Problem?
Naja, erstmal ist alles cool. 60.000 bis 90.000 Menschen sollen zusammenkommen und gemeinsam Petitionen unterschreiben, damit sich der Bundestag damit beschäftigt. Organisiert wird das Ganze von der Einhorn GmbH. Das ist ein Berliner Startup. Die machen unter anderem vegane Kondome und nachhaltige Periode-Produkte. Und für die Aktion wollen sie das Berliner Olympiastadion mieten. Kosten fast 2 Millionen Euro. Damit das klappt, gibt es gerade eine Crowdfunding-Kampagne. Und wer dabei sein will, muss 29,95 Euro bezahlen. Die Kritik ist eben, viele Menschen sind damit von vornherein ausgeschlossen. Es ist keine repräsentative Veranstaltung. Also das ist eher ein Event und keine demokratische Veranstaltung. Und es ist eben Stand jetzt noch gar nicht bekannt, welche Petitionen dort besprochen werden sollen, weil die erst beschlossen werden, eingereicht werden können, wenn das Geld zusammen ist. Und dass Demokratie Geld kostet, ist mindestens ungewöhnlich für viele Kritiker.
Okay, dann haben wir jetzt schon mal kurz den Kritikpunkt gehört von dir. Was sagen die Veranstalter denn dazu?
Das habe ich vorhin Charlotte Roche gefragt. Sie ist Buchautorin, so kennen sie viele, oder Podcasterin auch. Sie ist aber auch Mitinitiatorin dieser Aktion. Und ihr war wichtig zu differenzieren zwischen den Petitionen an sich und der Veranstaltung im Olympiastadion.
Erstmal kann man Petitionen sowieso immer 30 Tage lang von egal wo in Deutschland unterschreiben. Das ist ja nicht nur an dem Tag, wo das Olympiastadion ist, sondern 30 Tage lang von egal wo. Zu Hause, auf der Straße, vom Handy, vom Laptop, alles. Und das ist einfach nur für ein Wir-Gefühl, kann man in den Ort gehen.
Wir-Gefühl, großes Stadion, das ist ja, glaube ich, auch so einer der Kritikpunkte, ne? Dass das schon so ein bisschen in Richtung Populismus auch geht.
Mhm. In einem Blogartikel auf Ruhrbarone wird auch daran erinnert, dass die Nationalsozialisten das Stadion in Berlin für ihre Olympischen Spiele 1936 errichtet haben. Ich persönlich finde, das geht ein bisschen deutlich zu weit, dieser Vergleich. Auch wenn natürlich bei einem Stadion viele erstmal an Event und Euphorie denken und nicht an Demokratie und Diskurs. Zumindest nicht hier in Deutschland, hat mir Julia Schwanholz erklärt. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Duisburg-Essen.
Politainment in dem Stile, wie wir es vielleicht aus den USA kennen, wo regelmäßig politische Veranstaltungen auch in große Hallen oder Stadien verlegt werden, ist in Deutschland aber tatsächlich immer noch nicht die Regel.
Obwohl es ja gar nicht so unlogisch ist, ein Stadion ist der mit Abstand größte Versammlungsort und für eine Petition braucht es mindestens 50.000 Unterschriften. Wo will man sonst so viele Leute auf einmal zusammenbringen?
Naja, an der Wahlurne zum Beispiel. Ich meine, dafür gibt es ja in regelmäßigen Abständen Wahlen, bei denen wir Volksvertreterinnen und Vertreter bestimmen können.
Auch das ist ein Argument, mit dem ich Charlotte Roche konfrontiert habe. Sie findet aber, dass das eine das andere nicht unbedingt ausschließt.
Ich habe großes Vertrauen in die Politik, aber ich finde es auch richtig gut, wenn Bürgerinnen sich beteiligen und sagen, guck mal, das haben wir gelernt. Wir wollen gerne, dass dieses und jenes jetzt schnell umgesetzt wird, damit die Luft frischer ist für unsere Kinder, als Beispiel. Vielleicht geht es dann einfach ein bisschen schneller.
Natürlich lässt sich der globale Klimawandel mit ein paar Petitionen aus Deutschland nicht aufhalten. Dass Petitionen was bewegen können, haben die Organisatoren dieser BürgerInnenversammlung, wie einige es nennen, schon in der Vergangenheit bewiesen. Sie haben für die Petition geworben, um die Steuern auf Periodenprodukte, also die meisten kennen es auch als Tamponsteuer, von 19% auf 7% zu senken. Diese Petition hat mehr als 100.000 Unterschriften bekommen, ist dann im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags gelandet und hat anschließend auch bei der Abstimmung im Parlament genügend Unterstützung bekommen. Das zeigt, dass es geht, zeigt aber auch, was für ein Prozess das Ganze ist.
Also junge Menschen gehen freitags auf die Straße. Es ist ein politisches Event in einem Stadion geplant. Politiker werden mit Online-Petitionen unter Druck gesetzt auf eine gewisse Art und Weise. Was ist das? Ist das gerade eine Veränderung, die wir so miterleben im politischen Prozess?
Das macht deutlich, dass die Gesellschaft definitiv politisiert ist. Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz warnt zum einen davor, die klassischen Wege nicht zu vergessen. Du hast die Wahlbeteiligung ja schon angesprochen, dass das ein elementares Mittel ist. Und auf der anderen Seite sieht sie auch die Parteien in der Verantwortung.
Natürlich müssen sich die politischen Parteien heute auch fragen, warum sie für die junge Generation nicht mehr attraktiv sind und warum die junge Generation eben ihre Anliegen mittlerweile lieber über alternative Wege artikulieren.
Und apropos alternativ, ich habe hier gerade die Seite mal neu geladen, diese Crowdfunding-Kampagne. Mehr als 450.000 Euro sind schon zusammengekommen und die Kampagne läuft noch 26 Tage.
Am 12. Juni 2020, im kommenden Jahr also, wollen zehntausende Menschen im Berliner Olympiastadion zu einer riesigen Petitionsabstimmung zusammenkommen. Unterstützt wird das Ganze unter anderem von der Autorin Charlotte Roche mit ihr und der Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz hat Vassili Gollot aus unserem Team gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hashtag Trump Rocky, den habt ihr bestimmt heute schon mal irgendwo gesehen, vielleicht auch das Foto dazu. Also der Kopf von Donald Trump montiert auf den extrem durchtrainierten Körper von Rocky Balboa. Also der Typ, der in den 70ern, 80ern und auch noch ein paar Jahrzehnte später alles umgeboxt hat, was so in den Ring gestiegen ist. Trump hat dieses Foto getwittert, ohne Kommentar. 170.000 Retweets, 500.000 Likes. Und wir haben uns gefragt, soll man drüber lachen? Antwort ist eindeutig, nein. Denn das Lachen kann einem beim Hashtag Trump Rocky echt vergehen. Und unser Reporter Stefan Beuting erklärt euch auch, warum.
Ich sehe Donald Trump in Boxkleidung.
Mit einem Sixpack und mit einem sehr attraktiven Körper, der höchstwahrscheinlich nicht echt ist.
Die Boxkleidung besteht aus dem fiktiven Meisterschaftsgürtel der Kinofigur Rocky Balboa. Körper einschließlich kürbisgroßer Oberarmmuskeln, weiter unten ein amtlicher Sixpack. All das gehört Sylvester Stallone. Aber das Erhabene, Majestätische, was das Originalbild eigentlich hat, hat die Montage irgendwie nicht.
Auf der einen Seite natürlich sehr attraktiv. Ich find's albern.
Ja, natürlich, aber auch einfach, weil der Trump-Kopf da drauf ist, ist ja immer ein bisschen lächerlich, oder?
Albern, lächerlich, zum Schämen. So sehen das viele.
Trump ist halt einfach nur ein Idiot. Ist er halt einfach.
Vielleicht. Vielleicht sind aber auch diejenigen, die sich darüber hemmungslos beömmeln, die den Post verändern, um Trump zu beschämen, sich über ihn und seine Wähler kaputtlachen, auch nicht viel schlauer.
Ich würde sagen, wenn wir uns nur diesem Bild annähern, dass wir das lustig finden, sind wir schon in der Falle drin.
Paula Diehl ist Politikwissenschaftlerin in Kiel. Bis zu unserem Gespräch heute Nachmittag fand ich das auch alles urkomisch. Trump, lächerlich, größenwahnsinnig. Seine Fans liken das, seine Gegner machen sich darüber lustig. Aber wenn man einen Schritt zurückgeht und dann drauf blickt, dann ergibt sich ein anderes Bild. Eines, bei dem sich die Bereiche Politik und Realität mit den Bereichen Fiktion und Unterhaltung vermischen.
Also das heißt, der Status von der politischen Kommunikation ist ins Wanken geraten. Und dadurch sind wir selbst, wenn wir Politiker Aussagen konsumieren, nicht sicher, ob wir doch nicht als Unterhaltung genießen sollen. Und Trump spielt auf dieser Klaviatur.
Politische Kommunikation baute die längste Zeit auf Prinzipien wie etwa Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Aber Unterhaltung funktioniert anders. Hier zählen Überraschung und möglichst viele Twists. Trump bedient das, indem er
3 unterschiedliche widersprüchliche Aussagen innerhalb von einer Woche loswerden kann und an ihm haftet am Ende nichts.
Einmal sind es alternative Fakten, dann Übertreibungen, dann Lügen, dann Bilder, die montiert sind. Ursprünglich war das Motiv schon einmal 2016 auf einem Tanktop gedruckt. Bestellbar bei einem Versandhandel, der von Veteranen betrieben wird mit der, Zitat, "Most American Collection of Clothing the World Has Ever Seen". Der späte Erfolg der Bildmontage, vielleicht ein Beleg dafür, dass sich in der politischen Kommunikation grundlegend etwas gewandelt hat.
Ich glaube, viel der Kraft der politischen, des Charismas auch von jemandem wie Trump besteht darin, ganz offensichtlich zu lügen, ganz offensichtlich ein Bild zu fälschen, ganz offensichtlich sich auch einen Körper an der Stelle anzueignen, der gar nicht tatsächlich seiner ist, der überhaupt gar nicht davon zeugt, wie diszipliniert, wie stark, wie trainiert oder irgendwas er ist. Und genau das gibt ihm die Kraft.
Paula Irene Villa, Professorin für Soziologie und Gender Studies an der LMU München. Gerade an seine Anhängerschaft gerichtet, sagt Villa, erfülle das Bild seine Funktion. Und vor allem auch die Reaktion im Netz, die Häme der politischen Gegner.
Wir brauchen gar nicht eure Anerkennung, wir brauchen gar nicht die Wahrheit. Wir finden diese Lüge toll und das setzt sich politisch durch.
Die meisten Tweet-Antworten karikieren Donald Trumps Körperbild. Setzen Sylvester Stallone dann im Gegenzug auf den überaus stabilen Rumpf von Trump, der dann über den Golfplatz schlurft. Im Grunde kopieren sie damit aber seinen Stil, arbeiten mit daran, diese neuen Formen politischer Kommunikation zu etablieren. In den amerikanischen Culture Studies nennen sie das cartoonisch.
Und zwar cartoonisch, weil es wie ein Cartoon aussieht. Alles ist übertrieben, alles ist ein bisschen karikatural. Und diese Karikaturmäßige ist lustig.
Politik meets Satire. Das klingt erstmal toll. Das Problem?
Ein Satiriker kann sich lustig über die Politik machen, indem er cartoonisch ist, aber nicht der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
Hashtag TrumpRocky. Im Laufe des Tages ist mir das Lachen vergangen.
Der Status der Realität gerät ins Wankeln und das ist das Ende der Politik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Bundeskriminalamt hat heute seine Herbsttagung beendet und im Mittelpunkt stand die Bekämpfung von Hasskriminalität, vor allem aus der rechtsextremen Szene. Spätestens der Mord an Walter Lübcke und auch der Anschlag von Halle haben nicht nur die Politik, sondern auch die Polizei aufgeschreckt. Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt hier. Was will das BKA denn dagegen tun?
Also grundsätzlich erstmal aufrüsten. Mehr Geld, mehr Leute, bessere Technik. Das Bundeskriminalamt soll 65 Millionen Euro mehr kriegen pro Jahr. Das wären dann fast 800 Millionen. 810 neue Stellen bekommt das BKA. Und auch der Verfassungsschutz hat sein Personal für die Bekämpfung von Rechtsextremismus im letzten Jahr um die Hälfte aufgestockt.
Um genau was zu tun?
Um vor allem die rechtsextreme Szene besser zu beobachten. BKA-Chef Holger Münch sagt, dass es zurzeit jeden Tag 3 rechte Gewalttaten gibt. Und die Zahl der rechten Gefährder ist stark gestiegen. Von 4 im Jahr 2012 auf 46. Das sind Leute, denen die Polizei in Anschlag zutraut. Aber viel größer ist offenbar das Problem, dass viele Täter der Polizei vorher gar nicht bekannt waren. Oder dass sie jedenfalls nicht als gefährlich eingestuft wurden.
So wie ja auch bei dem Täter von Halle, ne?
Genau. Und der Verfassungsschutz hat jetzt auf der BKA-Tagung heute nochmal berichtet, dass viele Täter nicht mal in der rechten Szene offen unterwegs sind, sondern dass sie sich, wenn überhaupt, im ganz kleinen Kreis vernetzen. Und sie lassen sich offenbar auch von rechten Politikern inspirieren, die versuchen, diese hasserfüllte Stimmung, sagen wir mal, salonfähig zu machen, nach dem Motto, das kann man nochmal sagen, das wird man nochmal sagen dürfen. Das ist eine altbekannte Strategie der extremen Rechten. Das haben schon die Nazis so gemacht. Das haben in den 60er Jahren hat es die NPD so gemacht. Und am Ende kommt dann bei manchen das Gefühl auf, da muss ja mal einer was tun. Und auch davor hat der Verfassungsschutzchef heute gewarnt.
Aber ich glaube, die Schwierigkeit, ja, glaube ich zumindest, ist doch im Endeffekt, dass man das eben so früh erkennt oder so früh einschätzen kann.
Das ist das Problem. Der Verfassungsschutz hat vor einem Monat eine Hotline eingerichtet für Hinweise auf Rechtsextremisten. Und der hat heute berichtet, dass das sehr ergiebig sei. Und es stehen jetzt zum Beispiel Gaming-Plattformen im Fokus, weil deren Foren oft für Hass und Hetze genutzt werden. Passt ja auch zu manchen Spielen. Und im Moment ist es aber so, dass sich bei den Sicherheitsbehörden immer noch nur jeder hundertste Beschäftigte um Netzkriminalität kümmert. Da gibt es also noch viele dunkle Ecken.
Wäre es nicht hilfreich, wenn die Provider selbst solche Hasskommentare melden müssten?
Ja, sicher. Das fordert BKA-Chef Münch auch. Er sagt, dass bisher das BKA selbst fragen muss und dann würden einige Plattformen gut mit der Polizei zusammenarbeiten, andere aber nicht. Und da sagt Münch, dass alles, was nach deutschem Recht eine Straftat ist, auch angezeigt werden müsste von den Plattformen selbst. Also auch Beleidigung, Bedrohung, üble Nachrede. Nicht nur Mord, Drohung und Volksverhetzung, wie es jetzt geplant ist. Und Münch sagt, wenn die Leute merken, dass sie dafür bestraft werden, dann hören sie vielleicht auch auf, im Netz zu hetzen. Zurzeit ist es aber so, dass die meisten rassistischen oder fremdenfeindlichen Straftaten gar nicht angezeigt werden, weil die Opfer sagen, dass das sowieso nichts ändert.
Nehmen Hass und Hetze denn tatsächlich zu oder haben wir dafür nur eine größere Sensibilität entwickelt? Also nehmen das mehr wahr?
Ja, also tatsächlich gab es 2018 gut ein Drittel weniger Fälle von Hasskriminalität als im Jahr davor, die von der Polizei erfasst wurden. Aber die Zahl der Hasskommentare, die aus der rechten Szene kommen, die hat enorm zugenommen. Mehr als 3/4 waren rechtsextreme Kommentare. Also der Blick muss nach rechts gehen. Da sind sich die Ermittlungsbehörden inzwischen einig. Und bis auf die AfD ja auch alle politischen Parteien.
Die deutschen Sicherheitsbehörden verstärken den Kampf gegen Hasskriminalität, vor allen Dingen den aus der rechtsextremen Szene. Das war das Hauptthema der Herbsttagung des Bundeskriminalamts, die heute zu Ende gegangen ist. Infos dazu waren das von Matthias Wurms aus unseren Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.